Seid herzlich gegrüßt. Das Thema heute Morgen: Nicht sorgen, nicht sorgen. Oder Argumente, die uns unser lieber Heiland aufzeigt, weswegen das Sorgen nicht gut ist. Wir lesen mal aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 24 bis 34. Niemand kann zwei Herren dienen oder Sklave zweier Herren sein. Das war ja damals sehr anschaulich, wenn er sprach, denn es gab ja viele Sklaven. Und die Sklaven waren ja gekennzeichnet durch eine Ohrenmarke, einen Ohrenring. Und oft war das Signet des großen Herrn eben oder meistens in diesem Ring oder in diesem Blechlein festgemacht. Oder oft trugen sie um den Nacken, die Sklaven, ein Eisenband oder Metallband, vor allem die Sklaven, die schon einmal weggelaufen waren, wieder eingefangen wurden, die bekamen als Strafe ein festgeschweißtes Metallband oder Eisenband um den Hals gelegt. Und so wusste jedermann, da war dann die ganze Adresse vom Herrn, vom Besitzer drauf, und sie konnte nie mehr entweichen. Und es war Todesstrafe, lag drauf, wenn jemand einen Sklaven, einen römischen Sklaven, wegführte oder ihm Unterschlupf gab, wenn er dem Herrn entwichen war. Wer solches tat, war des Todes schuldig. Also so gehört ein Sklave auf Verdeih und Gederben vollkommen seinem Herrn. Er trug die Kennzeichen, die man nicht mehr aufheben oder auflösen konnte, an seinem Leib. Und wenn Joshua hier sagt, niemand kann Sklave zweier Herren sein, dann bezieht er sich auf das römische Recht, das damals auch in Israel zur Geltung gekommen war. Also, niemand kann Sklave zweier Herren sein, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt also nicht Gott gehören, Gott dienen und den Sorgen, also dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als Speise, das Leben, das Gott gibt, mehr als Speise und der Leib mehr als Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet doch die Lilien des Feldes, wie sie wachsen, wie sie mühen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber der himmlische Vater das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen, vielmehr die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß ja, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes oder nach dem Willen Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Soweit die Worte des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, Sorgen ist eigentlich etwas völlig Normales. Eltern machen sich Sorgen um ihre Kinder. Naja, wenn so ein Teenager ausbricht oder wenn eine junge Frau in einem islamischen Land heiratet oder was auch immer ist, die Eltern machen sich Sorgen. Wie geht das wohl? Oh, wie geht es unserem Kind? Hin und her, viele Gedanken. Jemand, der ein Geschäft hat, muss auch schauen, wie er über die Runden kommt, macht sich Gedanken, vor allem, wenn so ein, wie soll ich sagen, eine Wirtschaftsschwäche durchs Land zieht und kaum noch Aufträge einkommen und eine Familie ist zu versorgen, ja, da macht sich ein Mensch Sorgen. Man macht sich Sorgen über die Gesundheit. Ich habe gerade gehört, in diesen Tagen ist jemand, der Arzt hat was festgestellt. Und der Ehepartner liegt schwer krank im Bett, kann kaum noch herum. Sie muss ihn pflegen, aber sie selbst bekommt vor wenigen Tagen, dass sie selber Krebs hat, nicht? Und jetzt fragt sie sich ja, wie geht das weiter? Wie soll das weitergehen, nicht? Da macht man sich Sorgen. Viele Menschen suchen ihre Sorgen durch Drogen loszuwerden. Alkoholismus, ja, was es alles an modernen Drogen gibt. Wir wissen ja, dass die Psychiatrien, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in der Schweiz sind die Psychiatrien überfüllt, auch die Tagespsychiatrien, wo die Menschen morgen hingehen und abends wieder heimgehen, sind übervoll. Man baut und baut und baut Psychiatrien. Alles ist voll, übervoll, nicht? Und die Invalidenrenten und Kassen sind alle pleite, sie haben kein Geld mehr, nicht? Also, man steht da auch vor einem Chaos. Also, die Flucht in die Drogen, in irgendetwas und man landet schlussendlich eben völlig erschöpft und kaputt in der Psychiatrie. Das heißt aber nicht, liebe Geschwister, das müssen wir sehr aufpassen, dass Menschen, die sich psychiatrisch behandeln lassen müssen oder in eine Psychiatrie kommen, dass die immer schuld sind an diesem Zustand oder den Zustand selber verursacht haben. Man weiß, es gibt so viele Zusammenhänge oder Dinge, die aufeinander fallen, dass Menschen am Ende ihrer Kraft sind, die Nerven verlieren und so weiter. Also wir haben Tatsachen vor uns, die nicht einfach wegzudenken, wegzuleugnen sind. Und jetzt kommt da unser lieber Heiland, unser Jeschua, und sagt, sorget euch nicht. Ich weiß, dieser Abschnitt hat schon sehr viel zu Spott Anlass gegeben. Ich erinnere mich zurück, solange ich lebe, kann ich mich erinnern, dass Leute immer wieder einen Witz über diesen Text gemacht haben. Ja, ja, lasst uns leben wie die Vögel, nicht? Oder irgendwie, ja, ja, dieser Jeschua, dieser Jesus, der war total weltfremd. Der passt wohl in den Himmel, aber doch nicht hierher. Denn wo kämen wir hin, wenn wir uns nicht sorgen würden? Und hat er überhaupt nie Sorgen gehabt? Der war ja noch so jung. Manche sagen, der war so jung, was hat er vom Leben verstanden? Überhaupt nichts. Ja, da hört man also so viele Argumente. Ich habe es im Laufe des Lebens immer wieder auch so gehört. Ihr Lieben, auf diesen Vers 32 da, denn nach diesem allem trachten die Gottlosen, jene, die in der Welt ohne Gott leben, machen sich Sorgen. Da kommt bei vielen auch Gläubigen Opposition hoch. Und sie sagen, ja, ich muss auch doch die Zukunft, die Sorgen, die Altersversorgung, ich kann doch nicht einfach ohne Versicherung leben. Die Altersversorgung oder Vorsorge, die ist doch wichtig, Krankenkassen und so weiter. Ist doch alles notwendig. Das sind doch staatliche Einrichtungen, sogar Pflicht. In vielen Ländern gehört das zur Pflicht, offiziell, da kann der Einzelne nicht mal was machen. Als wir zum Glauben kamen, damals eine kleine Gruppe, als wir aus der Kirche rausgeschmissen wurden, und da waren wir, wir kannten kaum Freikirchen, wir wussten nicht, was es gibt. Und wir hatten auch keine Ahnung, dass es so eine Massen von Gruppen und Kirchen gibt. Und da haben sich bei uns gleich viele gemeldet, allerlei Gruppierungen. Und ein Prediger sagte uns ziemlich ganz am Anfang, wenn ihr wirklich Glauben habt und Vertrauen, dann dürft ihr keine Versicherungen haben, keine Krankenkasse. Wo haben wir gedacht, ja, dann wollen wir alles auflösen, weil wir waren ja bereit zu lernen. Nicht, wenn jemand, der auftrat, als Bibelfest, dann wollten wir alle noch unmündig in gewissen Dingen doch lernen. Und wir waren gerade dran, ich hatte geheiratet und dann waren wir gerade dran, die Hausversicherungen, alles aufzulösen. Und der Schwiegervater hat dann Wind davon bekommen und dann hat er gesagt, so, was seid ihr für Menschen? Denn wenn jetzt euer Haus im Feuer untergeht oder wenn ihr ins Spital müsst, krank werdet, wer muss dann Blechen für euch bezahlen? Der Staat. Ah, da ist der Staat dann gut. Da nehmt ihr dann die Hilfe vom Staat. Aber sonst ist der Staat für euch nur Hölle und Welt und Welt. Und wenn ihr was zum Essen und Trinken braucht, geht ihr in die Geschäfte der Welt. Und da ist die Welt wieder gut. Also ihr nehmt immer von der Welt, rund um die Uhr. Profitiert ihr von der Welt und dauernd sagt ihr uns, die Welt ist schlecht, alles löschen, alles aufheben, absondern. Wollt ihr auf den Mond? Seid ihr verrückt? Da hat er uns so richtig geschüttelt. Dann sind wir auch etwas ernüchtert. Und dann hat er mir gesagt, weißt du, du hast jetzt eine Verantwortung als Vater. Als Pfarrer konntest du so Vögel frei leben. Ja, das geht, wenn man alles bekommt. Gell? Das stimmt auch. Hast du alles. Da kannst du leben wie ein Vogel, nicht? Aber jetzt, deine Frau ist schwanger. Und vielleicht kommen da noch mehr, gell? Ja, jetzt musst du dich den Ordnungen der Welt einfach einordnen. Ja, da war es ganz scharf. Und ich muss sagen, ich war erstaunt, dass mein Schwiegervater so weise sprach, nicht? Weil es ist so, nicht? Gut, wir haben dann das Ganze verhindert mit der Quittung, dass wir eigentlich Gottlose seien, weil wir kein Vertrauen zu Gott hatten, von religiösen Kreisen. Aber gut, wir hatten das dann stehen lassen. Also, meint unser Heiland, wir sollen alle die Hände in den Schoß legen und warten, ja, dann muss eben die Welt für uns sorgen. Und dann ist uns das recht, das meint er ja ganz bestimmt nicht. Und manche Leute sagen, ich bin nicht der Typ, der leben kann wie die Vögel, ich nehme immer alles selbst in die Hand und ich regle alles selbst. Da mag ich recht haben da drin, aber ich bin nicht der Typ. Ich mache alles selbst. Selbst ist der Mann. Nun, wir tragen ja alle Verantwortung, liebe Geschwister. Aber eines stellen wir fest, solche Texte, da haben wir oft sehr viel Mühe und alles geht weiter wie bis anhin. Und wir finden manchmal den Rang nicht zwischen dem, was uns in der Welt an Verantwortung auch von Gott her, auch vom Staat her abverlangt wird und den geistlichen Dingen. Oft gibt es da Reibereien und Auseinandersetzungen. Joshua sagt aber bei allem, nein, sorge dich nicht. Gell? Nun, was meint er eigentlich mit diesem Wort, das er da predigt? Gab er Anlass dazu zu sagen, nun, lass die anderen arbeiten, du aber genieße. Arbeiten ist anstrengend, lass es. Setz dich mal hin und fordere Gott heraus. Lass die anderen arbeiten, du wirst ja dann sehen. Nein, das meint er nicht. Das wird dann hineininterpretiert. Ihr Lieben, jeder von uns weiß, glaube ich, schon von seiner schöpferischen Veranlagung her. Aber wir, die wir glauben, dass wir neu geboren sind, also ins göttliche Denken und Wesen hineingezeugt sind, wir wissen ganz genau, wo ein normales Planen und ein normales Denken in Bezug auf die Zukunft und Organisieren übergeht in ein sich kümmern, in ein krankhaftes sich sorgen. Das geht ja manchmal auf des Messers Schneide. Wann fängt das Sorgen an? Wann verlassen wir das normale Planen, Organisieren, das normale Vorausschauen? Wann etwa muss ich ins Altersheim gehen? Denke ich, jetzt bin ich 62, ja, vielleicht, es kommt darauf an. Wenn die Gesundheit labil wird, vielleicht schon mit 70, ich weiß es nicht. Und vielleicht erst mit 90 und vielleicht überhaupt nie. Man macht sich so Gedanken, das ist doch recht, sollen wir auch. Das sind ja die modernen Gegebenheiten. Aber sobald uns etwas so in Anspruch nimmt, dass wir nur noch da herumkreisen, ständig, Tag und Nacht, nur noch eine Sache beschäftigt uns, wie eine schwere Hand auf uns läge. Also wir kreisen immer um denselben Punkt und bekommen Magenschmerzen und Kreislaufstörungen und das am Laufmeter nur noch, weil uns etwas so quält und plagt, dann leben wir in dem, was Jeschua sagt, das soll nicht sein. Das ist bei den Gottlosen der Fall, bei denen, die Gott nicht kennen. Dann, wenn wir nicht aggressiv und nervös und gereizt reagieren, dann sind wir frei. Aber solange wir nervös reagieren, gereizt, aggressiv und das immer, konstant, das Anhalten da ist, dann leben wir in der Sünde, nicht? Das will Jeschua sagen. Dann befinden wir uns in der Sünde, weil dann stimmt irgendwo was nicht. Und dieses, das, was uns so belastet, dass wir nur noch schnippisch reagieren, aggressiv, böse und irgendwann ganz verbittert leben, wenn wir nicht Acht geben und schauen, wann das angefangen hat oder wo fängt das an, dann hat uns dieser Sorgegeist, dieser böse Geist, und es ist mit uns dann kaum noch zu leben, und ein bitterer Mensch steht dann uns gegenüber oder wir stehen dann einem anderen so gegenüber. Also, Jeschua macht uns aufmerksam, bring die Dinge in Ordnung rechtzeitig, was dich bedrückt und belastet. Geh, bring's vor Gott. Also ich denke, das spüren wir. Wir sollen die Zukunft planen, wir sollen gewissenhaft mit allem umgehen, wir sollen ruhig unsere Kassenversicherungen haben, da hat Gott nichts dagegen. Wenn wir das in gesundem Maß tun, dann ist das recht. Aber es geht hier vielmehr um ein Vorausplanen, eine Angst, die uns beschäftigt. Und Jeschua sagt dann, wie damals auch die Weisheitslehre Israels, er geht dann extra in diese Spur und sagt dann, hört mal, er schüttelt und sagt, hör mal, überleg mal, setz mal deinen Verstand ein bisschen ein, sagt er. Denke, überlege, das geht aus diesem Abschnitt heraus. Er fragt ja, denk jetzt, bringt dir das was? Bringt dir etwas? Nein, es bringt nichts. Überlegt euch, beschäftigt euch. Mit euren Sorgen könnt ihr nichts in den Griff bekommen. Es wird noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Im Vers 34 sagt er, seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Was meint er damit? Die Last von morgen soll ich nicht in das Heute hereinnehmen. Denn Gott ist nicht im Morgen. Gott ist heute da. Wir haben ja das in diesen Tagen auch erwähnt. Jahwe heißt, ich bin immer im Heute bei dir. Ich bin, der ich bin. Das heißt, ich bin immer jetzt, heißt das. Ich bin immer jetzt da. Ich trage, teile die deine Sorgen jetzt mit dir. Die von morgen, da bin ich nicht. Und die von übermorgen, da bin ich auch nicht. Und die vom nächsten Jahr, da bin ich auch nicht. Wenn du all die Lasten von morgen, übermorgen, vom nächsten Jahr auf dich nimmst, dann trägst du sie allein und sie erdrücken dich. Sie machen dich kaputt. denn da bin ich nicht. Ich bin heute bei dir, im Heute. Komm heute von mir zur Ruhe, sonst schlägst du dir Zentnerlasten auf, die nützen dir nichts. Bleib beim Heute und besprich heute mit mir, sagt Gott, deine Sorgen. Auch die von irgendwann, aber heute, rede heute mit mir. Weil wenn wir ins Morgen hineinschauen und ins Übermorgen und ins nächste Jahr, dann gehen wir wie allein, laufen von Gott weg. Er lässt uns gehen. Irgendwann zerbrechen wir vielleicht, nicht? Er lässt uns gehen. Als ich einmal in Frankreich war, vor ein paar Jahren, da hat ein alter Bruder ein Zeugnis gegeben. Ich habe das hier schon wahrscheinlich mehrmals erzählt. Damals, als Hitler an die Macht kam, wurden überall in Frankreich auch der Faschismus gepredigt. In allen Städten gab es solche, die das taten, hatte Hitler seine Jünger, sage ich mal. Und da waren zwei, drei Brüder, ältere Brüder, Gläubige, zwei und ein junger Mann, 16-jährig, oder er war damals 15, 16-jährig. Und die haben Zettel verteilt gegen Hitler, nicht? Und die Leute aufgefordert, nicht mitzumachen. Und dann wurden sie gefangen gesetzt. Nicht ins Gefängnis gebracht, vor den Richter gebracht, verwarnt. Und man ließ sie wieder frei. Und sie haben wieder angefangen, die Leute aufmerksam zu machen, fanden sich als Gläubige schuldig vor Gott, nicht zu schweigen, sondern Dinge beim Namen zu nennen. Wieder wurden sie gefasst, kamen ins Gefängnis. Man hatte sie mit dem Tode bedroht. Das Urteil war, erschießen in der Nacht, werden sie alle drei erschossen werden. Jetzt kamen sie in eine Zelle und da gab es nur eine Kerze, Licht gab es nicht, aber eine Kerze hatten sie. Und jetzt beteten die drei, der Junge und die älteren Brüder. Und dann hat der Junge, also es ging noch ein paar Tage, bis sie hingerichtet werden sollten, und da war der Junge plötzlich so verzweifelt, weil er sagte sich, werde ich Kraft haben an dem Tag. Und nahm seinen Finger und ging mit dem Finger ins Kerzenfeuer hinein. Und er sagte sich, wenn ich jetzt meinen Finger an der brennenden Kerze verbrennen lassen kann, ohne dass ich Schmerzen habe, dann werde ich den übernächsten Tag aufstehen. Sonst verzweifle ich, schnappe ich noch durch bis übermorgen. Und dann ist er mit dem Finger ans Licht und dann hat er geschrien, das hat ja wehgetan. Und war so verzweifelt, dann haben ihm die anderen Brüder, die älteren zwei Brüder gesagt, ja, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber haben ihm den Namen gesagt und gesagt, nein, die Kraft, die du dann übermorgen oder an dem Tag brauchst, an dem wir erschossen werden sollen, hingerichtet werden sollen, da bekommst du dann die Kraft an dem Tag. Aber jetzt, in diesem Augenblick, geht es uns gut. Und jetzt brauchen wir diese Kraft nicht. Das hat er erzählt. Er war ja ein alter Mann vor ein paar Jahren, schon ein alter Mann geworden und hat das erzählt und wollte uns in diesem Zusammenhang sagen, macht euch keine Sorgen, auch wenn etwas Schweres bevorsteht, eine Operation, nicht? Eine Chemotherapie oder ins Umziehen ins Altersheim oder irgendetwas. Lass das. Geh heute mit Gott. Du siehst das zwar, das kommt auf mich zu, aber sei bemüht, lass es los. Du weißt, es kommt, es wird sein, du hast sogar das Datum und alles, aber denke nicht, oh, wie wird das sein und wie werden die Leute da zu mir sein im Alter sein, mein Gott, ich bin denen ganz ausgeliefert. Ah, da gerät man in Panik, nicht? Nein, heute. Also es hat mich so ermutigt, das Zeugnis von diesem Mann, das habe ich nie mehr vergessen. Es hat mir enorm geholfen. Als wir damals in Zermatt, in Grächen überfallen wurden, wir hatten so eine Abendmahlsfeier, waren etwa 16 Leute, aber alle haben wir geahnt, heute ist etwas, heute passiert etwas. Aber wir waren ganz ruhig und prompt, als wir gerade das Brot hatten umgehen lassen, jeder hat das Brot genommen und ich wollte habe gerade über den Kelch gebetet, läutet, da kommen 4 oder 5, weiß auch nicht mehr so genau, betrunkene Männer rein mit einem Schwert, nicht? In der Schale, in das Haus von dem Bruder. Und ich dachte sofort, jetzt wirst du erstochen, nicht? Und ich hatte eine Ruhe. Ich sage das nicht zu meiner Ehre. Ich will nur sagen, wir bekamen ja viele Morddrohungen, ständig. Wir haben fast gedacht, irgendwann werde ich erschossen oder erstochen. Damit habe ich eigentlich fast gerechnet. Aber ich war ja noch nicht verheiratet, hatte noch keine Freundin. Marian war noch nicht meine. Doch, der Anfang war gemacht, muss ich jetzt sagen. Aber es war noch nichts da, keine Familie. Das ist immer leichter, gell? Man keine Kinder hat und so. Als die reinkamen, und ich kannte ja die alle, das waren ja meine Pfarrkinder vorher, das waren alles junge Männer, verheiratet zwar, und von dem Mann, der das Schwert trug, seine Frau, das war die Cousine von Marian, von meiner Frau, die saß ja auch da. Aber der Pfarrer, der vor mir dort Pfarrer war, der ist schon ganz schnell gestorben, ein paar Tage später, der hatte gesagt, der Daliat liest mit euren Frauen nicht die Bibel, sondern der macht mit euren Frauen Sex. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, Männer, die alkoholverfallen sind, ja, was macht er? Ja, sagt der Pfarrer, das macht er. Aber der Pfarrer ist kurz danach an Hirnschlag gestorben. Noch nicht 60-jährig. Es ging ganz komisch. Gott hat oft, wir haben mehrmals Situationen erlebt, als wir still blieben, ruhig und hinaufgeblickt haben, gesagt haben, schau, was sie machen. Und wir wollen gar nicht böse sein. Es sind Dinge geschehen. Ich möchte das hier einflechten, wie Gott eingreift manchmal. Aber da dachte ich, der Moritz sticht mich jetzt zu Tode und ich wehre mich nicht. Mein Prinzip war immer, Gott muss sich für mich wehren. Ich wehre mich nicht. Wenn jemand mich erwürgen will, bei einer Hochzeit wollte ja eine Frau mich erwürgen. Ich hätte mich erwürgen lassen. Aber ich habe gesagt, ich wehre mich nicht. Natürlich hätte ich vielleicht gezappelt und ein bisschen, ist ja normal. Aber mein Prinzip war immer, weil, verstehen wir, man merkt ja dann, wie schwach man in solchen, oder wie klein ein Mensch dann ist, wenn so viele sich zusammenrotten gegen einen Menschen. Ja, da kannst du nichts machen. Da hast du nur Gott, nicht? Schaust nach oben. Und da kommt eine Hilfe und Ruhe entgegen, die man ja vorher, wenn alles so gut geht, gar nicht braucht. Und hätte ich in guten Tagen, ich habe zwar geahnt, aber hätte ich mir Angst gemacht, das wusste ich, solange ich nicht wiedergeboren war, hatte ich panische Angst, die Kirche zu verlassen, weil ich genau wusste, was kommen würde. Als ich wiedergeboren war, hatte ich keine Angst mehr. Das heißt, man provoziert ja nicht, aber ich wusste, jetzt kämpft mein Gott für mich. Und es gibt ja genug Beispiele, jetzt mache ich mir keine Sorgen. Und wir sind damit sehr gut gefahren, sonst würde ich nicht mehr leben. Gut, der Mann hat dann, zu meinem Erstaunen, hat er mich beiseite geschoben, ich habe einen anderen Bruder los, und er hatte ja in dem Schwert, es war ein Samurai-Schwert, als er mit dem Schwert auf den einen Bruder losging, auf einen älteren Bruder, dann sind wir auf ihn zu und haben ihm das Schwert entrissen. Aber in dem Schwert drin war ein zweites Schwert, das wussten wir nicht. Und mit dem hat er dann den Bruder niedergestochen. Nicht? Ja, also, ich habe so gerechnet, ich sterbe jetzt. Es war mir so klar, ich bin auf ihn zugegangen, mit einer Ruhe im Wissen, in Sekunden schnell, ich kann das gar nicht erklären, in wenigen Minuten bin ich bei Yeshua. Das war mir so klar. Und dann war ich fast überrascht, dass ich immer noch lebe, also hier auf Erden. Ja, das sind so Begebenheiten. Ich denke, in diesem Kontext möchte uns Yeshua ermutigen, immer mit Gott zusammen, mit dem Vater, im Sohn oder im Sohn, dem Vater, das heute zu leben. Alles zu planen, nicht? Wir müssen ja schauen, wann fangen die Ferien an, wann fängt die Schule wieder an, oder jetzt schauen, wann muss mein Sohn in den Militärdienst, ich darf das Datum nicht vergessen. Also man muss planen. Das meint er nicht, das ist recht. Aber alles, was uns belasten will und in Besitz nehmen will, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott uns da nicht vereinnahmen lassen. Wir haben ja sehr viel Angst, dass wir nicht über die Runde kommen in vielen Dingen. Und heute sind ja die Existenznöte sehr groß, enorm groß. Und wenn ein Wohlstandsevangelium gepredigt wird, ist ja heute wieder sehr stark in, dann wird das Ganze nur verdrängt. Es wird vieles verdrängt. Und das heißt, wenn du richtig glaubst, hast du keine Sorgen. Dann kannst du mit Halleluja singen, Tag ein, Tag aus leben und jeder nach, ja, ich habe es erlebt, aber wenn dann mal was Gröberes kommt, dann können solche Leute ganz böse sein. Nicht immer, aber sehr oft haben wir selber erlebt. Nein, nüchtern sein im heute Leben, da ist Gott da. Das will er ja. Darum heißt er Jahwe, ich bin der Einzige, das sind keine Götter, die da sind. Die gaukeln dir nur was vor. Aber ich, sagte er, ich habe es gesagt, ich bin da, immer im Jetzt. Darum sagte er, ich bin, der ich bin. Das heißt, ich bin immer im Jetzt bin ich. Nicht? Hier und heute. Und ich lasse dich nicht. Ich gehe mit dir durch die Zeit des irdischen Lebens, in guten wie in schlechten Tagen, immer im Heute. Hast du Schmerzen, hast du keine Schmerzen, ich bin immer da, du bist nie allein. Und das ist ein unvorstellbarer Trost. Ich denke an eine Glaubensschwester, sie hatte Magenkrebs bekommen, einige haben sie vielleicht noch gekannt, die Heda. Die ganze Sippschaft hat immer Magenprobleme, das ist in der Gene ein bisschen drin, fast das ganze Dorf magenkrank. Also, und sie wurde auch, Arzt stellt fest, sie ist auch aus der katholischen Kirche raus, Magenkrebs. Und dann sagt sie, ja, wurde ein Termin festgelegt, die Untersuchungen und alles, aber sie sagte, früher hätte ich das nicht gehabt. Seitdem ich gläubig war, ich hatte immer den Eindruck, ganz klar, ich bin nicht allein. Ich war wie geschützt, wie ein kleines Kind, so vielleicht wie der Raphael, bei seinen Eltern hier immer getragen war und so viel Kraft und Freude ausstrahlte. Sie sagte, ich konnte immer diese Gegenwart Gottes erleben. Das habe ich früher nicht gehabt. So dass das Pflegepersonal erstaunt war und sagte, sie sind immer so aufgestellt, so aufgerichtet. Und hat sie einfach Zeugnis gegeben. Und dann erinnert sie sich, als man ihr die Spritze gab, damit sie zur Operation bereit gemacht werden konnte, sagt sie zuerst, in dem Augenblick hat mich eine Betrübnis überfallen oder befallen. Und dann schieb mich die Schwester mit dem Wägelchen noch raus, ich war noch wach, und dann sagte sie sich, ach Hedda, was machst du für Dummheiten, er ist ja da. Und dann sei sie so ruhig geworden, dann war sie weg. Als sie dann aufwachte, war sie operiert. Aber sie ist dann, ja, hatte schwere Tage gehabt, aber die Frau war uns auch ein Vorbild. In ihr haben wir gesehen, wir kannten sie, wie sie vorher war, als katholisch. Verstehen wir, ich will damit nichts sagen, entschuldigt, es gibt viele Katholiken, die heroisch sterben, aber im stoizistischen Geist, man nimmt sich zusammen, man gibt vor den Schwestern und dem Arzt keine Blöße. Höchstens, wenn mal jemand Vertrautes kommt, dann weint man aus und gibt dem ganzen Raum. Aber es gibt viele, die wirklich heroisch sterben, so. Aber bei ihr war das, man hat das gespürt, das Wesen war geläutert, indem sie die Gemeinschaft mit Gott gelernt hatte, zu leben im Heute. Weil sie hatte ja viel erlebt. Ihr Bruder wollte mich auch mal fast umbringen. Da hat sie mich dazwischen gesprungen und die schwache, kleine Person hatte schon Krebs, war abgemagert, hat sie den Riesenmann gepackt und vor die Tür gestellt. Nicht? So war es, ich habe nur gestaunt. Aber der war gekommen um mich, der wollte mich töten. Er hat gesagt, ich bringe den um, weil das in seinem Elternhaus war, wo er als Kind aufgewachsen war. Der war schon fast 80. Und dass ich da Bibelstunden hielt, das Haus entehre und die Gottlosigkeit predige, das war ihm zu viel. Nicht? Den muss man beseitigen. Das haben wir ja immer wieder erlebt. Also, ihr Lieben, der himmlische Vater sagt, ich bin da. Darum kein Fixiertsein auf die Dinge. Da sagt ja er ganz klar, denk darüber nach, sagt er, ja, denket. Denn das machen jene, die Gott nicht kennen. Bei euch soll es nicht so sein. Jetzt fragen wir uns mal, was haben wir jetzt gerade im Augenblick für Probleme, nicht? Was beschäftigt uns? Was will uns drücken? Haben wir diesen Glauben, dass wir sagen können, ich weiß, du gehst mit mir durch diesen Tag und du gehst mit mir durch den morgigen Tag und wir dürfen ja auch bitten, gib mir Weisheit, damit ich Entscheidungen, die ich heute treffen muss, für irgendwann, wann das und das sein soll, dass ich sie nach deinem Willen tue. Und dann dürfen wir uns oder mich nach deinem Willen entscheide. Und dann dürfen wir uns auch drauf verlassen. Und wie oft erleben wir es, dass wir etwas gerne heute in die Wege leiten möchten für die Zukunft oder planen etwas und es geht manches daneben, es kommt, geht nicht so, wie wir es möchten. Wir ärgern uns über die Leute und über jene, weil das nicht so geht, wie wir es möchten. Im Nachhinein stellen wir fest, es war gut, dass uns Gott diese Leute in die Quere gestellt hat, dass sie, was wir als böse empfanden und die Menschen als böse empfanden, müssen wir im Nachhinein sagen, Gott hat sie geschickt, um sich uns in die Quere zu stellen. Ist auch interessant. Solches können wir erst im Glauben doch erfassen. Nicht Hiob, Satan. Satan musste ja, ging ja auch. Hätte Hiob sagen können, was will der? Der macht mir alles kaputt, hätte nicht. Natürlich hat er seine Kämpfe gehabt. Aber am Ende, rückblickend, sagt Hiob, ich habe dich, Gott, eigentlich nur vom Hörensagen gekannt. Nicht vom Auswendiglernen. Weil es der Großvater und der Vater schon gesagt hat, so ist das. Aber jetzt bin ich in dein Wesen hineingewachsen. Und jetzt haben meine Augen dich gesehen. Es gibt ja ein Lied, das wir früher oft gesungen haben. Nun hat mein Auge dich gesehen. Ich hatte nur vom Hörensagen dich gekannt. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Das heißt, jetzt lebe ich mit dir zusammen, Gott. Und zwar durch alle Leiden hindurch. Erst in den Leiden hat Hiob erkannt, wie Gott präsent ist, gegenwärtig, und dass die Leiden einen tiefen Sinn haben. Egal welcher Art die Leiden sind. Egal. Einem wiedergeborenen Menschen dienen sie immer zum Besten, auch wenn im Augenblick die Sache sehr schwer zu bewältigen ist. Also, Mammon heißt hier nicht jetzt einfach das Geld, der Begriff Mammon. Wir meinen meistens nur, das ist das Geld gemeint. Nein, das ist alles gemeint, der Begriff Mammon. Alles, was uns in die Zange nimmt und nicht mehr frei atmen lässt und nicht mehr frei glauben lässt und nicht mehr vertrauen lässt. Und da haben wir so wunderbare Aussagen in der Schrift, den altbekannten Vers, den Paulus, aber auch schon die Propheten sprachen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, die von Gott geliebt sind, jede Sache zum Besten mitwirkt. Und selbst wenn wir Blödsinn gemacht haben und am Abend sagen, was habe ich jetzt da heute wieder für einen Mist gebaut? Nicht? Also sagt man das auch, Mist gebaut, nicht? Oh, hätte ich nur den Mund gehalten. Oder jetzt habe ich das doch zu wenig klar gesagt, jetzt ist ganz was anderes rausgekommen. Oh, mit Trost, das wollte ich doch gar nicht. Dass wir auch da zur Ruhe kommen. Sagen, nein, mein Gott, der ist so groß. Der lässt aus all dem Mist das Beste wachsen. Nicht so, dass wir nur staunen werden, einmal rückblicken. Das heißt nicht, dass wir verantwortungslos handeln. Aber wenn uns viele Dinge schieflaufen, also ich erlebe das bei mir immer wieder. Ich denke manchmal, was bist du für ein unmöglicher Mensch? So vieles, das ich gar nicht gewollt hatte und gar nicht gemeint habe. Aber höre ich, ach, du hast gesagt. Habe ich das gesagt? Och, bin ich senil? Ne, verstehen wir. Und dann kann auch vielleicht der Moment kommen, wo man sagt, dann ziehe ich mich lieber ganz zurück. Dann sage ich nichts mehr falsch. Dann geht es dann so, wie der jene Mann, der sein Talent vergraben hat, weil er wusste, Gott ist streng und ich könnte es falsch verwalten. Und da rügt ihn der Bankier, Gott in diesem Fall, und sagt, ha, was hast du gemacht? Du hast kein Vertrauen gehabt. Ich kann aus allem etwas machen. Auch aus deinem Mist, den du täglich baust. Nicht? Also mir ist das praktisch eine gewaltige Hilfe, sonst stünde ich jetzt nicht hier. Ich werde sensibel, ich würde mich kaputt zerfleischen. Und ich denke, das geht vielen so und ähnlich. Also auch das, was wir im Laufe des Tages vielleicht in einer Emotion heraus, weil wir uns gereizt wissen, weil wir uns wehren wollen, rechtfertigen, da tun wir manchmal dumme Dinge. Und in der Nacht zeigt uns Gott, oder irgendwann zeigt uns Gott in seiner Liebe, das war nicht gut. Vielleicht kann ich es ja wieder gut machen, vielleicht auch nicht. Es gibt Situationen, Menschen, die ich ja nachher nie wieder sehe, oder irgendwie was. Oder nicht, wenn ich eine Vase zerbrochen habe, in 1000 Stücken, ja, ich kann die Vase nicht wieder flicken. Und wenn ich sie zusammen schweißen würde, irgendwie und kleben, man wird es immer sehen. Bei Gott ist das ganz anders. Er macht daraus eine noch schönere Vase. Verstehen wir? Also jede Dummheit, jeden Blödsinn, den wir doch nicht eigentlich wollten, daraus macht Gott Wunderbares. Dieses fast banale, Geschehen, mir hat das unzählige Male schon geholfen. Diese ganz einfachen, banalen Dinge des Lebens. Und wenn ich wusste, ach mein Gott, ist doch größer, ach, was nimmst du dir so wichtig? Auch wenn andere falsch verstanden haben, oder wenn du jetzt mal zornig warst, werd jetzt ruhig, lass ihn walten. Weil wenn ich das wieder an mich ziehe und sage, dann muss ich das so und so, ja, was soll da Gott noch sagen? Dann lässt er mich. Also, jetzt wollen wir alles in seine Hände befehlen und dankbar sein, dass er uns immer so fein und froh annimmt, so wie die Eltern, die Miriam und der Franz. Den Raphael, wir hatten ja diese Woche auch ganz konkreten Anschauungsunterricht. Also ich muss sagen, das war sehr schön. Ich habe oft gedacht, er kriegt mal eins auf den Hintern, aber dann ist die Annahme völlig da. Also das Kind hat doch gar keinen Zweifel. Stell dir vor, das Kind macht einen Fehler und kriegt eins auf den Hintern und jetzt denkt doch das Kind nicht, ja, meine Eltern werden mich nie mehr lieben. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, für immer. Nö, das Kind ist eine Sekunde nachher wieder völlig normal. Und davon sollten wir auch lernen. Joshua nimmt ja einmal ein Kind in die Mitte und sagt, so soll euer Verhältnis zum Vater sein. Aber wir sind manchmal etwas stolz, nicht? Ach, das gefällt uns nicht so. Darum sagt er ja auch selber, dem Petrus war das nicht so geheuer, was da Joshua sagt, wie der Vater ist. Und fragt dann mal vor sich selber, ja, wie oft soll ich denn meinem Bruder verzeihen? Nicht? Ja, das war ein kluger Kopf, der Petrus. Der wollte der Sache auf den Grund gehen, wie der Vater da eigentlich ist. Und er sagt ihm, das sagt er 7-mal, das war Alltagsausspruch, um zu sagen, doch recht oft, aber irgendwann ist ein Schluss. Und dann gibt ihm Joshua eine wunderbare Antwort, mit anderen Worten, immer. So macht es Gott mit dir. Also immer. Und darum ist es ja auch, darum sagt er ja auch in diesem Kontext, wenn er sagt, lasst los, so seid ihr losgelassen. Also wenn ich Brüder, Schwestern loslasse, gegen die ich was habe, bin ich der Gesegnete, nicht? Das kommt über mich und mein Haus. Also wir können uns selber schaden oder segnen. Verstehen wir? Er sagt, vergebt, dann seid ihr die Gesegnete. Sprecht frei, dann seid ihr die Freigesprochenen. Das heißt, dann kommt eine Welle des Segens in unser Herz und über andere. Ich meine, heute sind ja viele Menschen psychosomatisch, sagt man ja, krank. Nicht der Hebräer teilt ja nicht zwischen Leib und Seele, das ist für den Hebräer eins, die Person. Der Grieche zerteilt in Leib und Seele und Geist, nicht? Das ist der Hellene, der trennt alles, der zerreißt immer alles. Und der Hebräer, der Gott der Hebräer, der vereint immer. Der macht, der sammelt immer. Und da sagt er ja auch, Eben weil wir so viele psychosomatische kranke Menschen haben, das Hauptproblem ist tatsächlich die Rechthaberei, nicht loslassen, sich selbst wehren wollen. Und das schaffen wir nicht. Dann gehen wir oft wie Kinder miteinander herum. Nee, Kinder machen das nicht. Kinder streiten und dann ist es erledigt. Kindisch, möchte ich sagen, gehen wir dann gelegentlich miteinander um. Aber wenn wir einen so großen Gott haben, der wird doch mit jedem fertig, auch mit jeder Sache. Was soll ich da meinen? Gott spielen und die Dinge. Überlassen wir es ihm. Tun wir, was wir können und vermögen. Und wie oft geschieht es doch, dass wir denken, das hat jetzt der oder die bewusst gemacht. Verstehen wir? Es ergibt dann eins zum anderen, als wäre das alles geplant und bewusst gemacht, dabei hat der andere überhaupt nichts gedacht. Aber wir stricken dann zusammen. Und dann haben wir ein schön gestricktes Ding vor uns und sagen, sieh, so ist der, so ist die, schaut das mal alles an. Und dabei weiß der andere nichts von dem eigentlich nicht. So oft passiert das. Darum lädt er uns ja auch ein, unser lieber Heiland loszulassen. Er sagt das im Zusammenhang vom Sorgen, sagt er ja im Lukas-Evangelium Kapitel 6, Vers 37, lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Wer will denn nicht losgelassen sein, frei sein? Eigentlich gegenüber jedem Bruder, jeder Schwester, jeder Situation. Es geht ja nicht nur um menschliche Beziehungen. Wenn er sagt, lasset los, zu eurem Besten, lass los zu deinem Besten. Ich bin ja blöd, also wirklich blöd, wenn ich da nicht loslasse. Und seid gut und freundlich zu jedermann. Ja, dann bin ich ja blöd, wenn ich nicht bemüht bin, mich da einzusetzen. Natürlich müssen wir manchmal gewisse Konsequenzen ziehen, weil wir nicht anders wissen, wie eine Sache, wenn jemand uns ständig quält und neckt und auf den Kopf haut, ja, ich muss nicht dauernd mit ihm spazieren gehen. Verstehen wir, wenn ich jetzt da ausweichen kann? Natürlich im eigenen Haushalt, das ist wieder anders, da kann ich ja nicht einfach nicht ausziehen, Aber da ist Gottes Hilfe immer auch doch da. Also mir helfen diese Verse unseres Heilandes in Bezug auf den Umgang immer wieder stark. Als ich damals aus der Kirche geschmissen wurde und die ganze Presse und überall so Mobbing- und Rufmordkampagnen startete, Verleumdungen, also ich war manchmal entsetzt, was Menschen machen können, religiöse Menschen. Da hat sich ein Mann gemeldet, ein Unternehmer aus dem Städtchen Thun, Steffisburg, und ein Gläubiger, der hatte Mitleid mit mir und sagte mir, ich habe Geld genug, Bruder Gregor, nimm dir zwei Anwälte und alles, was da geredet und geschrieben wird, oder im Lokalradio gesagt, greif das auf, die sollen das klarstellen. Und dann habe ich gedacht, oh nein, dann komme ich an kein Ende. Ich muss nur Tag und Nacht zusammen Argumente oder die Sachen zusammentragen, um gegen die und gegen den. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist sehr lieb von Ihnen. Es wurde mir zu viel. Ich habe gesagt, ich überlasse alles Gott. Das ist mein Anwalt. Joshua, zu Rechten des Vaters, setzt sich für seine Heiligen ein. Das ist nicht meine Sache. Und ich kam so zur Ruhe, als mir der Pöstler den Blick vor Augen hielt, vorne drauf, das Verbrechen an Griechen, alles vermischt, verlogen, war nicht wahr so. Aber die haben ein Bild genommen aus Asien, wo irgendein Taliban mehr in die Luft gesprengt hat, und der Titel Griechen darüber. Und die Leute schauen immer aufs Bild. Und das machen die bewusst, nicht? Das sind ja Spezialisten, die eine Szene aus der Nähe nehmen, aber Bilder aus weit weg. Und dann, weil die wissen, der Mensch schaut immer zuerst aufs Bild und sagt, schrecklich, nicht? Und dann Griechen, mein, was ist da oben passiert? Viele Tote. Ja, nee. Bis, wenn man dann aber näher liest, sieht man, nee, das geht um Asien, sie haben hier nur... Da habe ich dann angerufen und diesem Autor, einem Herrn Heldstab, hieß der Heldstab, habe ich gesagt, persönlich ans Telefon bekommen und habe ihn gebeten, doch das zu korrigieren. Und da hat er mich ausgelacht und sagt, ja, was meinen Sie eigentlich? Das ist unser Geschäft. Der Blick wird in jedem Haushalt gelesen, jeden Tag. Und an jeder Tankstelle steht hier Sonntagsblick. Also wird mehr gelesen als die Bibel, nicht? Er hat gelacht und dann habe ich ihm gesagt, aber Sie wissen doch, dass sich schon viele das Leben genommen haben wegen Ihrer Artikel. Da sagte ich, ja, das gehört zum Leben. Ha, wo leben Sie denn, Herr Daliat? Das ist eine super Story für uns. Da sage ich, denken Sie denn nicht an Menschen? Ha, ja, wo leben Sie? Also hat mir immer wieder gesagt, wo ich denn eigentlich lebe. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, es hat mir jemand einen Anwalt angeboten. Das war die einzige. Dann hat er gelacht und gesagt, wir haben 12 Anwälte, wenn Sie 2 bringen. Also er hat mir gesagt, da gehen die unten durch. Wir haben überall die Hebel in der Hand. Und dann habe ich gedacht, bist du ein törichter Gregor, wie dumm, dass du den überhaupt angerufen hast. Es tat mir weh um die Leute in Gräschen, weil die völlig falsch informiert wurden. Verstehen wir? Mir tat es mehr weh, wie die Menschen von mir enttäuscht waren und sagten, was? War doch so ein frommer Pfarrer. Hey, mein Gott, der ist durchgedreht. Später hieß es dann immer, ja, der Daliat. Ah ja, aber all das hat mich ja näher zu Gott gebracht. Und ich will damit sagen, in diesen Dingen, Situationen lernen wir nicht mehr grübeln in der Nacht, abgeben. Nicht, wenn ein Bruder irgendwo etwas über uns Negatives herumzählt, es kommt vom fünften Mann an und zurück zu dir, was machen? Übergib ihn Gott. Er wird mit dem schon fertig. Ist nicht unsere Sache. Loslassen. Nicht? Glauben, wir haben einen so hohen, großen Gott, der wird mit jedem fertig zu seiner Zeit. Und das entlastet. Nicht? Also, liebe Geschwister, damit wollen wir abschließen. Blicken wir auf unseren großen Gott, auf den uns unser Jeschua hinerzogen hat und der uns jetzt vertritt, die Heiligen gottgemäß vertritt. Und es tut so wohl, er macht alles gut. Auch dort, wo wir uns schuldig fühlen, er löst auch das. Er kann alles. Jetzt wollen wir beten. Aber lieber Vater, welch ein wunderbarer Gott bist du, allmächtig, allwissend, allkennend, du kennst alles. Du kennst unsere Seelen, Herzen, ach, das weißt du alles. Du weißt auch, warum wir dies oder jenes im Leben erleben, jeder einzelne von uns, in geistigen Dingen, aber auch im materiellen Leben. Was soll's? Du bist wirklich da. Ach, ist das eine Hilfe. Wir lassen uns doch das nicht nehmen. Sagt doch Paulus im Römerbrief Kapitel 8, wenn Gott für uns ist, wer kann denn überhaupt gegen uns sein? Was kann gegen uns sein? Geben wir dem keine Ehre, indem wir ständig da herumgrübeln. Damit verehren wir nur Dinge, die wir nicht anbeten und verehren sollen. Lassen wir es los, denn du bist da. Und so legen wir jetzt auch alles ganz neu in deine Hände. Wir befehlen dir alles an. Du weißt, was uns weh tut, was uns traurig macht, worin wir verletzt sind. Das alles kannst du heilen. Du machst uns frei. Und die Liebe ist eben das Größte. Die Liebe, ja, die vermag alles. Und du sagst durch den Paulus, die Liebe, die gibt niemals jemanden auf. Sie verachtet auch niemanden. Sie lässt niemanden links stehen. Sie sucht nach Lösungen. Sie will dem anderen eigentlich wohl, weil dadurch dir, Vater, wohlgetan wird. Danke, dass du uns die Liebe geschenkt hast, weil du die Liebe bist, der umfassende Gott. Weit und weit alles umfasst. Danke, Vater, im Namen unseres hochgepriesenen Heilandes Jeschuas, denn in ihm und mit ihm und durch ihn haben wir gelernt, wie du bist, wer du bist und dürfen Gemeinschaft haben mit dir und aus deinem Haushalt leben und täglich anwenden. Hab herzlichen Dank. Und Vater, wir befehlen uns alle dir auch an, wenn wir jetzt auseinandergehen heute, Aber wir wissen, du bist bei jedem, weil du allmächtig und allgegenwärtig bist. Und du hast uns in Jeschua sogar zu Gemeinschaftsgliedern gemacht. An seinem Leib. Und er ist in dir, Vater. So preisen wir dich und danken dir, dass wir eins gemacht sind durch Jeschua in dir, in eins vollendet sind und daraus nun leben dürfen. Dir zur Ehre, uns und unseren Mitmenschen zum Segen. Amen.